Nämlich gesagt, dass du eigentlich viel zu rational bist dafür, zu erwarten oder zu glauben, dass in Nordkorea sich an der Christenverfolgung oder einem Regime irgendwas so ohne weiteres ändert. Und das passt gut zum Thema. Überschrieben habe ich meine Predigt heute mit Auferstehung. Glaubst du das? Amen. Wenn man sich das mal so durch den Kopf gehen lässt, ich meine mal nur durch den Kopf, dann ist das ja völlig unmöglich. Auferstehung ist völlig unmöglich. Auferstehung Jesu ist völlig unmöglich. Der Mann war eindeutig tot. Da war nichts mehr dran zu rütteln. Haben sie überprüft mit dem Lanzenstich und schon in die Grabkammer gelegt und eingewickelt mit allem drum und dran. Unmöglich. Wer das glaubt, muss eigentlich verrückt sein. Sagt uns der normale Menschenverstand. Das kann nicht sein. Oder vielleicht ist es Wunschdenken. Es wäre ja eigentlich schön, wenn es so wäre. Aber es kann ja nicht sein. Ich lese aus Markus Kapitel 16, ab Vers 9. Als er aber früh am ersten Wochentag auferstanden war, erschien er zuerst der Maria Magdalena, von der er 7 Dämonen ausgetrieben hatte. Die ging hin und verkündete es denen, die mit ihm gewesen waren und trauerten und weinten. Und als jene hörten, dass er lebe und von ihr gesehen worden sei, glaubten sie nicht. Danach aber offenbarte er sich zweien von ihnen in anderer Gestalt unterwegs, als sie aufs Land gingen. Und jene gingen hin und verkündigten es den übrigen. Und auch jenen glaubten sie nicht. Nachher offenbarte er sich den 11 selbst, als sie zu Tisch lagen, und schalt ihren Unglauben und ihre Herzenshärtigkeit, dass sie denen, die ihn auferweckt gesehen, nicht geglaubt hatten. Und er sprach zu ihnen: Geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer gläubig geworden und getauft worden ist, wird errettet werden. Wer aber nicht gläubig geworden ist, wird verdammt werden. Diese Zeichen aber werden denen folgen, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen reden, werden Schlangen aufheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Schwachen werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden. Der Herr wurde nun, nachdem er mit ihnen geredet hatte, in den Himmel aufgenommen und setzte sich zur Rechten Gottes. Jene aber gingen aus und predigten überall, während der Herr mitwirkte und das Wort durch die darauf folgenden Zeichen bestätigte. Ich habe im Zuge von Ostern diesen Text nochmal gelesen und habe mir so gedacht, die waren so herrlich menschlich, so wie du und ich. Die ersten gehen hin und die hatten einen gewaltigen Vorteil. Sie haben Jesus gesehen. Sie hatten nicht einfach nur das leere Grab, nicht einfach nur jemanden, der ihnen davon erzählt, sondern sie haben Jesus gesehen. Maria Magdalena. Voll Begeisterung geht sie zurück und erzählt es denen, von denen man am ehesten denken sollte, dass sie es glauben würden. Und sie glauben ihr nicht. Die haben auch irgendwie wohl, waren wohl auch mit dem Gedanken unterwegs, das kann nicht sein, es wäre zu schön, um wahr zu sein, Wunschdenken, das ist kein vernünftiges Rangehen an diese Sache. Es gab eine ganze Gruppe von Juden, die Sadduzäer, die grundsätzlich nicht geglaubt haben, dass es eine Auferstehung geben kann. Mit denen ist Paulus mal relativ hart ins Gericht gegangen sozusagen, oder er hat dazu ein paar Sätze gesagt, die finden wir im 1. Korintherbrief, Kapitel 15. Da schreibt er nämlich: Wenn es keine Auferstehung von den Toten gibt, dann wären wir, die wir an Jesus Christus glauben, die elendsten aller Menschen. Denn der Glaube daran, dass Jesus auferstanden ist, ist das Fundament dafür, dass es eine Auferstehung für uns und eine Versöhnung mit Gott gibt. Es reicht nicht einfach aus, dass Jesus gestorben ist und den Preis bezahlt hat, sondern es muss ja irgendwie auch einen Schritt in das ewige Leben hineingeben. Wäre Jesus nicht auferstanden? Wäre er eigentlich nur ein guter Mensch mit einer netten sozialen Lehre gewesen? Der Menschen gedient hat, die es nicht verdient haben, uns vorgemacht hat, wie man miteinander umgehen soll, Vergebung gepredigt hat, was ja auch eine gute Grundlage für ein gutes Miteinander ist. Aber er wäre einfach nur ein Mensch gewesen. Die Auferstehung ist das Zeichen der Kinder Gottes, des Sohnes Gottes. Wenn er nicht auferstanden wäre, könnte man ja auch gleich den nächsten Schritt weitergehen. Und viele Menschen tun das. Sie sagen, naja, Auferstehung kann nicht sein. Und sie gehen gleich den nächsten Schritt weiter und sagen, auch diese ganzen Zeichen und Wunder, das ganze Übernatürliche, was in der Bibel beschrieben wird, lässt sich alles irgendwie erklären. Ich bin Menschen begegnet, die das tatsächlich auch erstaunlich gut hingekriegt haben. Es war durchaus an vielen Stellen logisch nachvollziehbar, wie sie erklärt haben, warum Heilungen keine Heilungen waren, warum die Jungfrauengeburt gar keine Jungfrau war, sondern nur so bezeichnet wurde und so weiter und so fort. Es ist erstaunlich, was der menschliche Verstand alles sich zurechtreden kann. Wir würden aus den Evangelien, aus der Bibel die Heilungen rausstreichen, die Totenauferweckung ja sowieso schon mal, die Jesus vermeintlich gemacht hat. Jesus hat in manchen Situationen Wissen über Menschen gehabt, ohne dass er sie kannte. Übernatürliches Erkennen auch raus. Die Jungfrauengeburt habe ich gerade schon erwähnt. So ein Quatsch kann es ja gar nicht geben. Das weiß ja jeder. Es hätte keinen verdorrten Feigenbaum gegeben, den Jesus verflucht hat. Er hätte kein Wasser zu Wein gemacht. Es hätte keinen übernatürlichen Fischfang mitten am Tag gegeben, nachdem die Fischer vorher, die Fachleute, vergeblich unterwegs gewesen sind. Und so könnte man diese Liste fortsetzen von den Dingen, die ja kein vernünftiger Mensch glauben würde. Vernunft im Sinne von, wir glauben das, ist eigentlich auch schon ein Widerspruch in sich, wir glauben das, was wir beweisen können. Genau genommen müsste es ja heißen, wir wissen das, was wir beweisen können. Das hat mit Glaube herzlich wenig zu tun. Und es gipfelt, wie gesagt, am Ende in der Frage nach der Auferstehung Jesu. Das größte Wunder überhaupt. Wie oft versuchen wir, wie an eine Situation wie Nordkorea, mit Vernunft ranzugehen? Wie oft versuchen wir, unseren Lebensalltag mit Vernunft zu gestalten, zu organisieren und zu sagen, okay, wenn es mit Vernunft nicht geht, dann geht es eben nicht. Und setzen da einen Punkt. Wie ist das eigentlich mit der Vernunft? Das ist ja keine schlechte Sache. Gott hat uns ja unseren Verstand gegeben. Also es ist ja nicht so, wir haben das, als ich als Jugendlicher in Kirche und Gemeinde gewesen bin, da wurde manchmal so der Eindruck vermittelt oder erweckt, dein Verstand darfst du gerne an der Garderobe mit abgeben. Das hat mir nicht behagt. Und ich habe immer gedacht, also wenn Gott mir den Verstand gegeben hat, dann muss ich ihn auch mitbringen dürfen und auch einsetzen dürfen. Und ich denke, dass bis heute, ich bin der Überzeugung, dass Gott uns Verstand gegeben hat, damit wir ihn gebrauchen. Als Gott Adam und Eva gemacht hat, sie in den Garten Eden, in seine Schöpfung hineingesetzt hat, hat er sie eingesetzt, unter anderem zu verwaltern. Das mussten sie entwickeln. Das mussten sie lernen, das mussten sie irgendwie durchdenken. Wie machen wir das sinnvoll? Wie funktioniert das? Gott hat ihnen nicht einfach einen 10-Punkte-Plan mitgegeben, hat gesagt, arbeitet einfach jeden Tag die Dinge ab, sondern hat gesagt, hier, ihr habt Verantwortung, überlegt euch, wie es gut funktioniert. Benutzt den Verstand, den ich euch gegeben habe. Es ist also durchaus richtig gut und legitim, den Verstand zu gebrauchen. Nun hat der Verstand aber ein Problem. Er entwickelt sich. Ist ja eigentlich eine gute Sache, genau genommen. ist das nicht Problem, sondern was ganz Fantastisches, dass sich unser Verstand entwickelt und auch unser Wissen ja nach und nach zunimmt oder auch durchaus sich mal verändert. Also von Geburt an fangen wir erstmal an zu lernen, aufzunehmen. Dann fangen wir an, die Dinge selber zu bedenken und zu durchdenken. Manche Sachen ahmen wir zunächst erst einmal nach und irgendwann fragen wir uns, warum machen wir das eigentlich so? Ist das gut und richtig so? Ist das in Ordnung? Wo sind die Gründe und die Motivationen dazu? So entwickelt sich ja unser Denken und unser Verhalten Stück für Stück und Schritt für Schritt. Manches, was wir getan haben, weil wir es so gelernt haben, stellen wir fest, es entspricht doch gar nicht mehr nach einigem Nachdenken meinen Werten und meinen Überlegen oder dem, was ich für gut und richtig halte. Das würde ich heute anders machen. Mein Verstand hatte also gewisse Grenzen. Und wir stellen das fest, wenn wir in die Geschichte hineingucken. Ich habe mal versucht, ein paar Beispiele zu finden. So viele sind mir nicht eingefallen, die mal so richtig plastisch sind, aber so die ganz klassischen habe ich dann doch auf dem Plan gehabt. Euch ist ja durchaus bekannt, dass man vor einigen Jahrhunderten noch wusste, die Erde ist eine Scheibe. Ist das nicht so? Harry, wie alt bist du nochmal? Aus welchem Jahrhundert stammst du? Genau, also das war Fakt. Ja, das war ganz klar, die Erde ist eine Scheibe. Mittlerweile weiß man, dieser Fakt war überhaupt nicht korrekt. Die Erde ist eine Kugel. Man wusste auch, dass sich alle Planeten einschließlich der Sonne um die Erde drehen. Das war Fakt. Mittlerweile haben wir entdeckt und erkannt, es entsprach überhaupt nicht den Tatsachen. Tatsache ist, die Erde dreht sich um die Sonne. Also, vieles von dem, was wir mittlerweile kennen und wissen, war vor Jahrzehnten, Jahrhunderten, Jahren und auch kürzeren Zeitabständen, war das noch selbstverständlich, dass es so ist. Und heute wissen wir, stimmt gar nicht. Fliegen mit Flugzeugen hätte sich vor mehreren hundert Jahren wohl kaum einer vorstellen können. Oder telefonieren oder Bilder durch die Luft schicken und auf der anderen Seite wieder gucken können. Das sind alles Dinge, die unser Verstand irgendwie entwickelt und entdeckt hat. Manches Fakten, manches Modelle, die wir nach und nach einfach installiert haben. Ich meine, als die Eisenbahn gebaut wurde, hieß es noch, es ist gefährlich, schneller als 60 km/h zu fahren. Das kann der menschliche Körper oder das Gehirn nicht ab oder so. Habe ich irgendwo noch so im Ohr. Also bloß nicht in den Zug einsteigen. Das wusste man. Also mit den Dingen, die wir wissen, ist das so eine Sache. Denn woher wissen wir, dass das, was wir wissen, Fakt ist? Unser Wissen ist also ganz offensichtlich, und davon kann man auch gehen, auch bis heute, trotz Dr. Google und globaler Vernetzung, ist unser Wissen auch heute noch begrenzt. Selbst wenn man sich nur auf die ganz natürlichen Dinge begrenzt. Wir wissen nicht alles. Mit jedem, was wir neu entdecken, mit jeder Frage, die wir beantworten, tun sich wieder ein Haufen neuer Fragen auf, die wir noch nicht beantworten können. Ich wage zu bezweifeln, dass jemals der Tag kommt, wo wir endlich die letzte Frage richtig beantwortet haben. Ist es vernünftig, Dinge, die wir nicht verstehen oder erklären können, einfach für unmöglich zu erklären? Ist es nicht. Könnten wir ja noch entdecken, kann ja noch passieren, kann sich noch entwickeln. Warum erklären wir dann Gott und was er tut für unmöglich so schnell, nur weil unser Verstand es nicht begreifen kann? Ich habe mir als nächste Überschrift hier aufgeschrieben, Gott ist möglich. Gott ist möglich. Wer hat je das Gegenteil bewiesen? Und wenn Gott möglich ist, dann kann man noch mal gucken, jetzt werde ich wieder zum Mathematiker, dann kann man noch mal gucken, wie wahrscheinlich ist Gott? Das kommt dann schon wieder auf die Paradigmen, die Grundvoraussetzungen, Gedanken, mit denen man rangeht, an. Das wird dann ziemlich kompliziert und mathematisch wahrscheinlich unlösbar zu unserem heutigen, jetzigen Standpunkt. Aber ein vernünftiges Wesen, das hinter unserer Schöpfung steckt, das sich das überlegt und ausgedacht hat, ist doch viel wahrscheinlicher und vom Verstand her viel vernünftiger zu ergreifen als irgendein Zufall, der sich dahinter verbirgt, dem man genauso wenig beweisen kann. Dennoch fällt es uns schwer, das, was wir nicht verstehen, als wahr oder mindestens als möglich zu akzeptieren. Genauso wie in unserem Bibeltext. Denjenigen Menschen, die, das waren die, die Jesus, am nächsten an Jesus dran waren. Das waren nicht irgendwelche Leute, die zwischendurch mal irgendwas von ihm oder über ihn gehört haben. Das waren Menschen, die über einige Jahre mit ihm unterwegs gewesen sind. Das waren diejenigen, denen Jesus die Sachen anvertraut hat, denen er angekündigt hat, ich werde auferstehen. Und trotzdem fällt es ihnen so schwer, es zu glauben. In den Fällen, die wir hier in diesem kleinen Abschnitt lesen, ist nicht ein einziger dabei, der es geglaubt hat, bevor er Jesus nicht persönlich begegnet ist. Jeder von ihnen hat eine persönliche Begegnung mit diesem Jesus gebraucht, bevor er gesagt hat, das glaube ich. Na, genau genommen konnte er in dem Augenblick sagen, jetzt weiß ich's. Selig ist der, der nicht sieht und doch glaubt. Die Zeit, in der Jesus sich körperlich, so wie nach der Auferstehung, bis zu seiner Himmelfahrt offenbart hat und gezeigt hat, die ist vorbei. Jesus zum Anfassen als Person, körperlich, physisch, werden wir so nicht erleben auf dieser Erde. Nichtsdestotrotz gibt es für jeden Menschen die Möglichkeit, diesem Jesus, der auferstanden ist und der lebt, bei seinem Vater im Himmel zu Rechten Gottes sitzt und durch seinen Heiligen Geist auf der Erde sich manifestiert, diesem Jesus zu begegnen und ihn zu erleben. Und ich glaube, das ist der Schlüssel. Das ist der Schlüssel zum Glauben. Der Schlüssel ist nicht, die Vernunft irgendwie zu überwinden oder auszutricksen und der Vernunft zu sagen, die Wahrscheinlichkeit ist ja doch ziemlich hoch, dass es diesen Gott geben könnte, sollte, müsste. Sondern der Glaube entsteht da, wo ich mich auf den Weg mache und sage, Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann muss ich dir irgendwie begegnen. Dann muss ich dich irgendwie erleben. Und da wird es greifbar, da wird es konkret. Da bewegt es etwas in unserem Inneren und in unserem Herzen, genauso wie bei den Jüngern hier, einem nach dem anderen. Maria Magdalena, den zwei Jüngern auf dem Weg nach Emmaus und den Elfen in dem, wo auch immer sie sich da aufgehalten haben, beim Essen. Genau so kann er dir und mir heute begegnen. Und genau das bringt echten Glauben hervor. Und wenn wir das glauben, dann können wir auch glauben, dass die Verheißung, die Jesus hier im Anschluss daran knüpft, und den Auftrag, den er gibt, nämlich hinzugehen und anderen Menschen davon zu berichten, dass er als Sohn Gottes unsere Schuld getragen hat, stellvertretend für uns gestorben ist, auferstanden ist und ewiges Leben hat und anbietet. Diese Botschaft dürfen wir dann weiter erzählen mit dem Vertrauen, dass er selbst diese Botschaft durch Zeichen und Wunder begleitet. Ich formuliere das mal ein ganz kleines bisschen um. Was sind Zeichen und Wunder denn anderes für denjenigen, der die Botschaft hört, als eine Begegnung mit dem lebendigen Gott? Auch diese Menschen, denen wir das erzählen, brauchen nicht einfach nur sagen, das ist unvernünftig, das ist unmöglich, das ist Wunschdenken. Schön, wenn du das glauben kannst, in meinen Verstand passt es nicht rein. sondern Jesu Verheißung ist, wenn ihr hingeht und den Menschen das erzählt, was ihr erlebt habt, wie ihr mir begegnet seid, wie ihr mich kennt und was ihr über mich glaubt, dann will ich auch diesen Menschen ganz persönlich begegnen. Zeichen und Wunder. Ob das so aussieht, ich meine, als sie noch gebrannt haben, ja, nicht so, wie sie jetzt aussehen, sondern während sie brennen, ob das in dem Augenblick so aussieht bei dir oder ob das eher der Stein ist, der vielleicht sogar im Augenblick ganz schwach nur noch leuchtet oder stärker, je nachdem, wann er sich zuletzt der Gegenwart Gottes ausgesetzt hat. Ich glaube, Gott kann beides gebrauchen. Auf jeden Fall möchte ich auch lieber als Stein lange und immer wieder aufgetankt leuchten, als irgendwann auszubrennen, keine Frage. Aber manchmal dürfen wir, glaube ich, auch sprühen, oder? Genau. Also ich hätte gerne eine Kombination aus beiden. So ein Stein, der zwischendurch aufsprüht. Die Verheißung Jesu ist, dass seine Kraft und seine Gegenwart uns berühren wollen und uns zum Glauben bringen. Und ich glaube, viele von uns haben das auch schon so erlebt. Und die Verheißung ist, dass da, wo wir unterwegs sind, um anderen davon zu berichten, dass er genau das Gleiche für jeden anderen Menschen auch tun möchte. Wir dürfen und wir müssen mit Gott, mit dem Übernatürlichen rechnen. Wir können es nicht machen, aber wir können es erwarten, dass Gott es tut. Ich glaube an einen Gott der Auferstehung. Ich glaube an einen Gott der Heilung, der Totenauferweckung. Ich glaube an einen Gott, der Erkenntnis in das Leben von Menschen hinein hat, um ihnen in ihren Situationen zu dienen und zu helfen. Und ich glaube, dass dieser Gott mit uns und in uns und durch uns unterwegs ist, mit Leuchtkraft, solange wir uns immer wieder seinem Licht aussetzen. Also legt die Steine auf euren Nachttisch und denkt dran, wenn der Stein aufhört zu leuchten, vielleicht ist es für uns dann auch an der Zeit, uns Gott mal wieder zuzuwenden. Amen. Jesus, ich danke dir dafür, dass wir nicht nur mit unserem Verstand unterwegs sein brauchen. Es ist total cool, dass du ihn uns gegeben hast und dass wir viele Dinge damit auf den Weg bringen und bewältigen können. Aber es ist nicht der Weisheit letzter Schluss. Wir haben immer noch viele, viele, viele Fragen. Und manches davon kann nicht mit unserem Verstand beantwortet werden. Du kannst nicht mit unserem Verstand komplett ergriffen werden letztendlich. Und das, was du tust, schon gar nicht. Und wie du es tust, das wird uns ein Rätsel bleiben. Aber dass du es tust und die Offenbarung darüber, wie du bist und was du willst und worum es dir geht, Menschen zu lieben und mit uns und mit anderen in Gemeinschaft das Leben zu gestalten, das dürfen wir wissen. Das steht fest. Das ist klar und eindeutig. Und deshalb danke ich dir, dass wir an deine Hand gehen dürfen, dass wir genauso wie du deine Jünger damals gesandt hast, dass du uns aussendest, dass du uns sagst, hey, ich bin bei dir, jeden Tag, bis zum Ende der Erde. Und du darfst gehen und darfst mich mitnehmen zu Menschen hin. Und du darfst ihnen erzählen von dem, wie du mich erlebt hast. Und dann willst du selbst kommen, Herr, und willst ihnen begegnen und sie dürfen dich erleben, Herr. Und daran freue ich mich, dass wir so unterwegs sein dürfen. Danke, dass du vorangehst, hinterhergehst, uns in deiner Hand hältst und nicht loslässt. Amen.